Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus am Tag des Okkultismus blicken wir zurück auf einen für DFB-Verhältnisse schon fast magischen Abend gegen die Slowakei und wir fragen uns, welche übersinnlichen Kräfte musste Julian Nagelsmann denn da anrufen, um mit so einer eindrucksvollen Leistung das direkte WM-Ticket zu buchen? Ja, waren es die sanften Zauberformeln des Bundestrainers, die der Mannschaft den Fehlerteufel austrieben, oder war es harter Exorzismus, dass Nagelsmann am Ende sagen konnte, der Geist der Mannschaft ist sehr gut? Wir klären diese Fragen mit Christopher Michel von Absolut Fußball, dort unter anderem auch für die Nationalmannschaft zuständig. Christopher, ich denke, wir werden ganz rationale Antworten finden, oder? Moin.
Moin, gute, besser gesagt hier aus Frankfurt natürlich, das werden wir, da bin ich mir aber ziemlich sicher.
Das denke ich doch auch, aber erst hatte ich gedacht, vor dem Spiel gestern, heute bräuchten wir schwarzen Humor. War es denn am Ende wirklich schwarze Magie, die Julian Nagelsmann da bemühen musste? Wie erklärst du dir diese Wandlung zwischen Luxemburg und Leipzig?
Fußball ist halt nun mal nicht immer rational erklärbar, aber dass diese Mannschaft, auch wenn ihr in Sachen Weltklasse jetzt vielleicht die Bandbreite fehlt, ja trotzdem eine Mannschaft ist, die ein durchaus gehobenes internationales Maß mitbringt, mit einem Bayern-Block, mit einem Nick Woltemade, mit zum Glück zwei Rückkehrern, die sehr gut getan haben, Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich. Ich finde, man merkt schon, diese Viererkette von Kimmich über Tah und Schlotterbeck in der Mitte und Raum, das ist so eine Viererkette, die gibt mir persönlich seit diesem Luxemburg-Spiel in Freiburg, seit diesem 4:0, gibt die mir ein gutes Gefühl. Und gerade, glaube ich, der Faktor Joshua Kimmich nicht umsonst wieder mal mit einer Weltklasse-Flanke vor dem 1:0. Also das war wirklich eine präzise Flanke auf den Kopf von Nick Woltemade. Und wenn diese Mannschaft das abruft, was sie im Tank hat, ja, dann kann sie halt auch mal so einen Gegner wie die Slowakei bei allem Respekt auch mal 6:0 besiegen. Ich warne aber davor, jetzt Deutschland, nachdem man sie am Freitag nach dem Luxemburg-Spiel in die Kreisklasse verbannt hat, sie jetzt aber auch gleich wieder zum Weltmeister-Top-Favoriten hochzuheben.
Wir müssen sie natürlich ein bisschen einordnen, weil es ja auch erst einen Augenblick brauchte, bis sie dann auch gegen die Slowakei in Wallung kam. Ne? Also diese Grätsche von Kimmich nach 15 Minuten gegen Obert, glaube ich, war es. War das so die Initialzündung? War das so das Zeichen an die Mannschaft? Okay, heute, aber richtig.
Das ist halt Joshua Kimmich. Ich finde, Kimmich versteht es, Zeichen zu setzen auf dem Feld mit seiner Körpersprache, mit seiner Energie, dann auch mit der Flanke. Das waren sicher Schlüsselpunkte. Ein weiterer Schlüsselpunkt war die Glanzparade von Oliver Baumann, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Wenn da das 1:1 fällt, kurz nach dem 1:0, dann wird es vielleicht diese zähe Zitterpartie, weil dann das Momentum in dem Spiel verschoben wird. Und auf einmal kam ja dann, sag ich mal, zum Ende hin, klappt ja auf einmal alles, wie das dann so ist. Dann hast du diese Dose mal geöffnet, der Gegner merkt auf einmal, okay, Deutschland bringt eine ganz gute Grundenergie aufs Feld, eine gute Grundintensität. Du sprichst die Grätsche von Kimmich an. Dann kommt auch noch der Torwart, der irgendwie in so einem Schlüsselmoment den Ausgleich verhindert. Und dann waren natürlich auch die Tore, das muss man auch mal sagen, 2-4. Das waren dann natürlich auch alles Sahnetore. Zwei davon sogar Sahnetore. Also da lief dann gestern, war dann so ein Tag, wo dann so ein Spirit, du hast den Geist angesprochen, dann doch durch die ganze Mannschaft geht und es überträgt sich dann natürlich auch auf alle Zuschauer, ob im Stadion oder vorm Fernseher.
Definitiv. Pit Gottschalk hat heute im Newsletter geschrieben, unter diesem Niveau dürfen wir nie wieder spielen. Siehst du das genauso?
Ja, also da bin ich ganz bei Pit. Das muss für Deutschland das Grundniveau sein. Und dann glaube ich auch, wenn sich die Tage, also wenn Deutschland das auf den Platz bringt, dann wird es trotzdem auch für Frankreich, Spanien oder Portugal schwer, Deutschland zu besiegen. Oder bei der WM auch Brasilien oder Argentinien. Ich glaube, wenn Deutschland, das ist immer noch, und dabei bleibe ich, eine wirklich gute Mannschaft, wenn du einen Bayern-Block mit 5 Leuten stellen kannst. Also wer kann momentan von der besten Mannschaft in Europa, von der formstärksten Mannschaft in Europa, 5 Spieler einsetzen Und ich finde, das hast du beim 2-0 dann auch gemerkt. Pavlovic spielt auf Goretzka, der spielt Gnabry in den Lauf, der einfach einen Laufweg hatte. Da hast du dann auch mal so eine Eingespieltheit einfach gemerkt, die dir extrem gut tat in dieser Phase. Und das muss, sag ich mal, das sein, was diese Mannschaft aufs Feld bringt. Wenn sie das nicht bringt, dann sehen wir 4 Tage davor in Luxemburg, was diese Mannschaft eben auch zeigen kann.
Aber wie erklärst du dir, dass sie es gegen Luxemburg zum Beispiel nicht aufs Feld gekriegt hat? Da waren ja, okay, du hast vorhin gesagt, Kimmich und Schlotterbeck als große Plus-Upgrades jetzt eben für das Spiel gegen die Slowakei. Aber die anderen waren ja auch da. Diesen Bayern-Block gab es vorher ja auch, nur eben minus Kimmich.
Ich glaube einfach, der Mannschaft hat es mal gestern richtig gut getan, dass so ein Druck auf dem Kessel war. Dass sie gestern, Nagelsmann ist ja eigentlich beim Thema Druck immer sehr, pardon, Nagelsmann schiebt dieses Thema ja immer sehr weg und sagt ja auch oft, ich weiß noch, damals bei der EM, bevor die losging, hatte ich ihn angesprochen in Frankreich bei dem Testspiel, ob er Druck verspüre. Und da sagt er, Druck kennen wir nicht. Wir haben den schönsten Job sozusagen auf Erden. Das, was wir machen, ist Spaß. Wir kicken und wollen eine Lockerheit. Und jetzt gegen die Slowakei hat er schon zugegeben, als er angesprochen wurde auf dieses Thema Druck, dass auch Erde spüre und die Wichtigkeit dieses Spiels vermittelt wurde. Und ich glaube einfach, Luxemburg hat man vielleicht von der Intensität her und vom Kopf her einfach als so eine kleine Durchgangsstation zu diesem Finale am Montag im Blick gehabt. Und da hätte man sich fast vergaloppiert, aber am Ende hat es ja dann doch ziemlich hinten raus dann auch souverän gereicht. Ich glaube einfach, gegen Luxemburg hat die Mannschaft vielleicht auch zerrieben aus vielen Spielen, die man hatte, gegen natürlich auch einen Gegner, der unfassbar motiviert war für dieses Spiel. Also ich war ja da in Luxemburg und das Stadion hat 2 Stunden vor Anpfiff aufgemacht und die Luxemburg-Fans waren schon eine Stunde oder anderthalb Stunden vor Stadioneröffnung da und haben sich warm gesungen auf dieses Spiel. Und da war richtig von denen aus das Spiel des Jahres. Das hast du denen total angemerkt. Und dann kommt es zusammen. Für die eine ist es das Spiel des Jahres, für die andere ist es eine Durchgangsstation. Und dann kommt mal so ein Murks zusammen. Jetzt redet man recht locker, weil der Murks noch 2-0 ausging. Aber im Nachhinein muss man dann sagen, hat man alles richtig gemacht, wenn man jetzt in der Zusammenrechnung guckt, dass man gegen Luxemburg und die Slowakei mit 6 Punkten, 8-0 Toren und der WM-Quali rausgeht, dann glaube ich, wird man über dieses Luxemburg-Spiel heute wahrscheinlich das letzte Mal in diesem ganzen Zusammenhang reden.
Unterm Strich ja wirklich positive Zahlen, die man da konstatieren kann. Vor allen Dingen auch eben das 2-0 schon seit 4 Spielen, was ja dann auch auf Oliver Baumann mit einzahlt, der ja einige dieser 2-0s dann auch tatsächlich gehalten hat. Aber lass uns nochmal bei Julian Nagelsmann bleiben. Ist dieses 6-0 dann vielleicht auch ein Sieg des Coaches, ein Sieg des Psychologen Nagelsmann, weil er ja bewusst gesagt hat, auch nach außen, wo wir das Thema Druck ansprechen, nach Luxemburg, ich hau da jetzt nicht drauf. Die Mannschaft kann das vielleicht auch nicht ab, dieses Draufhauen. Ist er da der Mann jetzt gerade, der jetzt in dieser Situation das richtige Fingerspitzengefühl hatte, um die Mannschaft dann wach zu küssen, diesen Magic Touch?
Mir fällt bei Julian Nagelsmann etwas auf, was mir gefällt. Ich habe das Gefühl, dass er langsam ein Auftreten bekommt, wo es nicht mehr nur um Nagelsmann First geht. Er ist schon einer, der natürlich immer mit seiner Art polarisieren wird ein wenig. Das mag er auch. Das wird auch nicht aufhören bei Julian Nagelsmann. Aber ich fand, das war, ja, in Luxemburg, ich saß auch so auf der Tribüne und habe mir überlegt, ich war früher Jugendtrainer, Was würde ich jetzt machen? Und ich hatte auch David Raum gefragt, der auch gesagt hat, nein, es war dann ruhig und analytisch. Und ich hatte das Gefühl, dass das richtig war, dass man, also jetzt unabhängig vom Ergebnis, aber das war draufhauen, finde ich, ist so eine Ultima Ratio. Das verschwendet sich sehr, sehr schnell mit dem Draufhauen. Und ich weiß nicht, ob ein 0-0 in Luxemburg dazu getaugt hätte, in dieser Phase. Und deshalb finde ich es gut, dass er da eine ruhige Tonart gewählt hat und die Mannschaft hat ja sozusagen nach dieser Halbzeitansprache jetzt 8 Tore hinterhergeschoben gegen Luxemburg und die Slowakei. Also das heißt, die Mannschaft hat schon gezeigt, Trainer, irgendwie passt es ja mit uns zusammen. Und die größte Entwicklung, die ich finde, die Nagelsmann inzwischen als Bundestrainer genommen hat, ist die zu einem Pragmatismus hin. Also wir müssen mal nochmal an den Beginn dieser WM-Quali gehen. Da geht er hin und sagt, Deutschland will diese WM-Qualifikation dominieren. Er macht es nicht an Ergebnissen fest, aber an der Spielweise. Und dann fährst du in die Slowakei nach Bratislava und wirst 2-0 abgewatscht und weißt auf einmal nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und erinnern wir uns auch an dieses 3-1 gegen Nordirland zurück. Das war ja auch keine Offenbarung. Du führst, dann kriegst du es 1-1 und am Ende war das eine ganz schöne Zitterpartie gegen, sind wir ehrlich, limitierte Gegner, die es ganz einfach waren. Und dann hat Julian Nagelsmann die Notbremse reingeworfen und gesagt, okay, wir schaffen es als Deutschland jetzt gerade nicht, die Sterne vom Himmel zu spielen. Wir müssen hinten stabil stehen und vorne eben jetzt endlich Nick Woltemade, der ja bis zu seinem ersten Tor gegen Nordirland am 4. Spieltag torlos war. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also es hat einfach irgendwie nicht geklappt. Viele Wechsel, der Spieler wird's geklappt in Liverpool noch nicht. Woltemade war gerade bei Newcastle neu im Reinkommen. Und ja, das war ein Prozess, den Julian Nagelsmann dann halt damit beantwortet hat, zu null zu spielen, auf einen Bayern-Block zu setzen und einfach zu sagen, wir müssen jetzt als Deutschland einfach zu dieser WM kommen und vielleicht Prinzipien, mit denen man sonst agiert, über Bord werfen. Und das finde ich persönlich ist die stärkste Entwicklung von Julian Nagelsmann in diesen 4 Monaten.
Ja, auch in der Außendarstellung, dann sich etwas mehr zurückzunehmen. Jetzt wissen wir aber alle, wie Julian Nagelsmann ist. Der ist emotional und er lebt das Ganze ja auch. Von daher kann es natürlich auch den Ausschlag wieder zurück in die andere Richtung geben, wie natürlich auch bei der Mannschaft, die dann zwischen Weltklasse und Chaos dann ja auch beständig hin und her pendelt. Glaubst du denn, dass bei beiden jetzt eine gewisse Konstanz da auch reinkommt? Und inwiefern ist aus deiner Sicht vielleicht die Mannschaft das Spiegelbild des Trainers oder der Trainer das Spiegelbild der Mannschaft?
Konstanz ist natürlich das höchste Gut und es wäre wünschenswert, dass man Konstanz reinbekommt. Ich glaube, der Kader, wie er jetzt ist, der wird sich schon noch bis zur WM auch verändern. Wir werden noch, leider Gottes, es wird Verletzungen geben. Darf man auch nicht vergessen, wer alles gefehlt hat mit Leuten, die bei der EM ja auch Stützen waren. Jan-Christian Müller hat es ja letzte Woche auch mal angesprochen, wer seit der EM nicht mehr dabei ist. Da reden wir nicht nur von denen, die ihre Karriere beendet haben. Stichwort Groß oder Gündogan oder Thomas Müller, Manuel Neuer, sondern wir reden auch von Leuten wie Jamal Musiala, Kai Havertz, auch Antonio Rüdiger, auch wenn der zuletzt nicht mehr so stabil war. Aber das sind ja schon Leute, die Erfahrung haben auf allen Ebenen, die auch noch sehr wichtig werden können, wenn sie denn gesund werden. Also auch da sind immer Fragezeichen, wie kommen die wieder zurück. Klar. Was für Julian Nagelsmann jetzt, glaube ich, dass da wichtig ist, so ein Grundgerüst sehe ich schon, das sich gebildet hat, dass auch eine Konstanz werden kann. Also da rede ich vor allem von der Viererkette, von Kimmich bis Raum, auch mit diesem Verteidigerpärchen Tah und Schlotterbeck. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl.
Ja. In alle Richtungen, weil ja nicht nur für die Defensive, sondern wenn Schlotterbeck kommt, natürlich auch der Aufbau dann gesichert ist und der Aufbau ja deutlich stringenter nach vorne geht, als das vorher war. Hat man ja auch deutlich gesehen, dass das in den letzten Spielen ohne ihn dann auch gefehlt hat. Wenn man vor allen Dingen auch nochmal an seine Glanzstunde in der Nationalmannschaft gegen Italien damals zurückdenkt, wo er ja auch eine sehr, sehr starke und prägende Rolle mit seinen, wie heißt das, progressive Pässe ist das, was er wie kein anderer Verteidiger in Europa eigentlich hinkriegt, also die Bälle nach vorne in genau dieses Drittel des Spielfelds, wo dann gestern natürlich auch die Überlegenheit der deutschen Mannschaft dann klar wurde.
Aber genau, also das ist einfach diese Bälle von Nico Schlotterbeck, auch diese Diagonalbälle, die punktgenau ankommen, die sind halt einfach wirklich wichtig. Ich finde, wer sich mehr und mehr zu einem Achsenspieler entwickelt, ich bin halt gespannt, ob er das physisch durchhält, ist Pavlovic. Ich finde, das ist ein unfassbar intelligenter Spieler, der ja, auch gestern das 2-0 toll eingeleitet hat, das 1-0 mit seinem Diagonalball eingeleitet hat. Und natürlich wird zu der Achse zählen ein Florian Wirtz.
Ja.
Und natürlich wird zu der Achse zählen, dass manche Fans fangen ja jetzt schon an, Bilder zu posten. Rudi Völler, Nick Woltemade. Ich glaube, so weit will ich noch nicht gehen. Den Druck will ich Nick Woltemade nicht mit auf den Weg geben. Aber der entwickelt sich zu einem Stürmer. Und das hat er selbst gesagt, der das Gefühl hat, auch wenn mal so ein Spiel nicht so gut läuft, dass er trotzdem weiß, er bekommt irgendwann seine eine Aktion, mit der er ein Tor erzielen kann oder Tor vorbereiten kann. Und deshalb, das könnte schon so eine WM-Achse werden. Mhm. Und bei Leuten, sag ich mal, wie Gnabry, auch Leroy Sané, der polarisiert natürlich, Goretzka, das sind für mich so Spieler, da sage ich, mal gucken, ob die zum WM-Gerüst gehören. Die waren jetzt aber in dieser Stabilisierungsphase enorm wichtig.
Und Julian Nagelsmann, wenn wir bei Sané bleiben, hat ihn dann ja irgendwo auch mit seiner Art der psychologischen Kriegsführung, wollte ich gerade sagen, nee, aber mit der psychologischen Motivation dann ja auch wieder hingekriegt. Sané ist ja auch die Frage, wie konstant ist das? Aber es hat zumindest von Julian Nagelsmann diesen Impuls gegeben, dass er jetzt in diesen beiden Spielen eine starke Leistung geboten hat. Also die Geister, die Nagelsmann rief, jetzt wird er ihn nicht mehr los. Jetzt ist Sané jetzt erstmal für dich gesetzt, also jetzt nicht im Stamm, vielleicht, aber im Kader auf jeden Fall?
Ich war auch skeptisch mit der Rückkehr von Leroy Sané. Ich hatte damals auch einen ziemlich harten Kommentar geschrieben, nachdem er in die Türkei gewechselt ist und auch gesagt habe, jetzt verabschiedet er sich irgendwo in eine Bedeutungslosigkeit. Ich glaube auch, dass ich diese Meinung nicht exklusiv hatte. Da muss ich jetzt auch ein Stück weit zurückrudern, weil das waren gute zwei Spiele von Leroy Sané. Ich fand auch schon die erste Halbzeit gegen Luxemburg, da habe ich sehr auf ihn geachtet, hat mir einfach sein Grundengagement gefallen. Auch wenn ihm nicht alles gelungen ist, hat man gemerkt, er kommt jetzt nicht nur als Tourist hier wieder an. Und sein Dosenöffner war dann natürlich schon die Vorlage in Luxemburg, dann auch der vorletzte Pass, dann hätte er ja gegen Luxemburg fast noch getroffen. Und gestern Doppelpack plus Vorlage. Also ich kann nicht als Bundestrainer hingehen, eine Ansage machen und dann sagen, dass das nicht reicht. Also wenn ein Spieler zurückkommt und nach Hause fährt mit Deutschland schießt 8 Tore und der war davon an 5 oder also an 4 direkt beteiligt, an wenn er den vorletzten Pass noch nehmen, an 5 Toren beteiligt, dann hat er gefälligst wiederzukommen. Mhm. Wenn er im März fit ist. Davon reden wir natürlich immer. Wenn er jetzt natürlich die nächsten 4 Monate bei Galatasaray auf der Bank verbringt oder sich verletzt, erledigt sich das Thema. Aber wenn Sané jetzt halt auch den Schwung mitnimmt und bei Galatasaray, die sind ja in der Champions League jetzt auch mehr und mehr im Kommen mit 3 Siegen am Stück, dann bin ich mir sicher, dass Nagelsmann ihn auch zum nächsten Lehrgang dann im Frühjahr mitnimmt.
Ja, es ist bei ihm genauso wie für die Mannschaft. Das Slowakei-Spiel dann auch für ihn, die Benchmark. So wollen wir ihn sehen. Wenn er so spielt, komm her, bist dabei.
Das war natürlich auch ein absoluter Traumpass von Wirtz. Ja. Aber wenn dann dieser Sané so einen Ball bekommt, wie der den annimmt, wie der den mitnimmt in einer Bewegung, dann ist der natürlich mit seinem Tempo nicht zu stoppen. Das sieht schon sehr elegant dann aus. Also bei Sané hast du natürlich diese Diskrepanz zwischen Genie und Wahnsinn. Du weißt ganz einfach nicht, kriegst du den Genius Sané, dann hast du faktisch gesehen für 90 Minuten einen der weltbesten Außenbahnspieler auf deiner Seite. Kriegst du den wahnsinnigen Sané, dann hast du 90 Minuten einen, der dafür sorgt, dass du dir die Haare raufst, dass er die Schultern hängen lässt, dass er den Kopf hängen lässt. Ich glaube einfach, wir müssen mit Leroy Sané vielleicht mal etwas Geduld auch manchmal im Spielen haben. Man sollte aufpassen, dass man nicht schon nach 10, 15 Minuten in der Partie immer in so ein Raunen kommt. Ich spüre das auch auf der Pressetribüne, auch bei mir persönlich, dass bei Luxemburg, wenn er wieder den Ball jetzt ausspielt und du denkst, der kann doch so viel und what if und dies und das und vielleicht ist genau diese Geduld, die jetzt Julian Nagelsmann mit ihm hat, genau die richtige.
Mhm.
Und wenn er diese PS irgendwie mal konstant auf die Straße bringt, dann kann Sané, ob als Startelf-Spieler oder als Joker, auch bei einem Turnier eine ganz wichtige Rolle einnehmen.
Er hat ja sogar gestern nach 70 Minuten war es eine Szene am Flügel, wo er dann tatsächlich nochmal nachsetzt, nochmal hinterherläuft, einen richtigen Sprint ansetzt und einem verlorenen, gegangenen Ball dann auch hinterhersetzt und ich glaube ihn sogar dann wiederholt. Also auch eine Szene bei einem Spielstand 5-0, glaube ich, stand es da schon, dann hätte man ihn früher vielleicht auch einfach abwinken sehen. Da ist er gelaufen. Also das mal, um das noch zu untermauern. Sané als jemand, der sich jetzt dadurch wieder in den Vordergrund gespielt hat. Für Wirtz auch ein Spiel, wo der sich sicherlich Selbstvertrauen geholt hat, denn es lief ja sehr viel über ihn. Das war ja über die linke Seite, diese Achse Schlotterbeck, Raum und dann im Halbraum Wirtz. Das war ja auch ein großer Aktivposten und wichtig für das Spiel gestern.
Ich glaube, wir wissen ja alle, was Florian Wirtz kann. Und deshalb glaube ich, war auch so die Stimmung rund um ihn, dass man immer das Gefühl hatte, das braucht mal eine Aktion, damit bei ihm der Knoten platzt. Ich finde, man ist auch medial hier in Deutschland sehr fair mit ihm umgegangen und hat jetzt nicht gleich angefangen zu denken, oh je, kommt Wirtz noch in irgendeine WM-Form. Wir alle wissen, was dieser Junge einfach auf dem Kasten hat und die beiden Vorlagen gestern haben das total bestätigt. Und Nagelsmann sagt ja auch richtigerweise, Flo Wirtz kann ja auch nichts dafür, wenn bei Liverpool jede tolle Vorlage verballert wird. Ja, also das kommt natürlich auch dazu. Auf Flo Wirtz ist im Sommer einfach brutal viel eingeprasselt. Dieser Wechsel in eine neue Fußballkultur, in ein neues Land für eine Summe, ja, die einfach für uns ja schon nicht mehr greifbar ist, ob das jetzt 120, 130, 140, 150 ja. Millionen ist. Sozusagen damit ja auch die Absage in der FC Bayern. Und dann liest man natürlich in Deutschland, die meisten verfolgen natürlich die Spiele nicht so intensiv wie die Bundesliga, das ist ja das Normalste. Und dann sieht man irgendwie immer nur wieder keine Vorlage von Wirtz, wieder kein Tor von Wirtz. Dann wirkt er gegen Luxemburg, wollte er so erzwingen in einer Einzelsituation. Und gestern gegen die Slowakei, ich glaube, diese beiden Vorlagen, gerade der erste Pass in die Tiefe auf Sané, der hat einfach wieder gezeigt, was in Wirtz steckt. So einen Pass hat er ja auch schon in Luxemburg vor dem 2-0. Das war ja sein herausragender Flügelwechsel nach dem Einwurf, wo er den ja technisch geil verarbeitet und dann direkt Volley dem Sané hinbrezelt. Und deshalb Wirtz in Deutschland braucht Wirtz in WM-Form. Und wichtig wird sein, wie Wirtz im April, Mai, März drauf ist. Wenn er da die Leverkusen-Form von Dubelkusen hat, dann wird ein Kandidat sein, der es in die Top-11 dieser WM-11 schaffen kann. Und das traue ich ihm zu.
Den Zauber von Wirtz brauchen wir vorne und wir brauchen aber vor allem, und da kommen wir nochmal zurück zu Joshua Kimmich, Mentalität brauchen wir, seinen Willen über die Schmerzgrenze dann einfach zu gehen, denn eine Kapselverletzung im Sprunggelenk ist ja schon was wehtut, was dann vielleicht mit Schmerzmitteln zu übertünchen ist, aber dann so dagegen anzugehen bei einem Spiel, wo es dann auch wirklich drauf ankommt und dann diesen Unterschied auch tatsächlich zu machen, das ist ja auch schon, also es ist wirklich beeindruckend. Gegen alle Kimmich-Hater, den man ja sehr kritisch sieht und man kann oftmals oder konnte oftmals in seiner Karriere ihn auch kritisieren, aber im Moment über jeden Zweifel haben.
Kimmich gibt der Mannschaft, finde ich, so viel. Also nicht nur sportlich, sondern auch als Mensch. Also es sind so Kleinigkeiten, haben ja beide gestern in der Mixzone geredet und dass er Nick Woltemade jedes Mal, wenn er ein Tor schießt in Newcastle, eine WhatsApp schickt mit dem Fritzli, mit dem Maskottchen von Stuttgart. Und da sieht man mal, was für ein empathischer Mensch Joshua Kimmich ist, was für ein Kleber so etwas für die Kabine ist. Und wenn ich sage, momentan Joshua Kimmich ist aktuell der einzige deutsche Weltklasse-Spieler. Das hat mal Philipp Lahm gesagt, der hat nicht gesagt, für eine Weltklasse musst du 8, 9, 10 Jahre auf höchstem Niveau wirklich performen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Kimmich ist, glaube ich, 2015 damals als Jüngling zum FC Bayern gekommen aus Leipzig. Und was der sich seitdem entwickelt hat, der hat ja auch schon die EM 2016 als Rechtsverteidiger auf einem hohen Niveau gespielt. Natürlich steht sein Gesicht auch für die WMs, die nicht so gelaufen sind. Mhm. Pardon, der Frosch will noch nicht raus. So, aber jetzt. Aber ich sage, über diese Gesamtheit von 10 Jahren, der war auch Sextupelsieger. Und wie er jetzt als Kapitän noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, ist er zumindest als Rechtsverteidiger auf der Weltklasse angekommen. Im zentralen Mittelfeld kann man noch drüber streiten, ob er da auch die Weltklasse hat, aber das Gesamtpaket Kimmich tut Deutschland unheimlich gut und man merkt einfach den brutalen Unterschied, du hast das Wort Unterschiedsspieler genannt, wenn Kimmich da ist und wenn Kimmich nicht da ist, weil der einfach ja ein Gesamtpaket bietet, was Deutschland aktuell kaum ersetzen kann und wo es dann schon für einen Riedle Baku, der sicherlich ein guter Bundesligaspieler ist, hast so einen brutalen Unterschied gesehen, ob der Rechtsverteidiger in Luxemburg Kimmich hieß oder Riedle Baku. Das sind halt momentan einfach schon 2, 3 Qualitätssprünge, die zwischen diesen beiden Spielern liegen.
Obwohl Riedle Baku natürlich gestern noch ein Tor gemacht hat. Aber die Grundtendenz, da gebe ich dir komplett recht. Also weltmeisterlich kann es eigentlich nur mit Kimmich werden. Aber diese Abhängigkeit von Kimmich ist ja dann auch gleichzeitig ein großes Problem. Wenn er nicht da ist, läuft es gleich ein paar Klassen schlechter. Das mag gegen Luxemburg dann eben gerade noch so funktionieren ohne ihn. Aber eben gegen die Mannschaften, die du vorhin angesprochen hast, das höhere Kaliber, Frankreich, England, Argentinien und wie sie alle heißen, da ist es dann schon ein großer, großer Nachteil oder wäre es ein großer Nachteil, wenn er dann nicht performen könnte.
Das ist natürlich so, aber das hat natürlich ein Weltklasse-Spieler dann auch eben an sich. Also nehmen wir mal Manchester City, letztes Jahr als Rodri rausgebrochen ist, war Manchester City auf einmal eine ganz andere Mannschaft. Und wenn bei Norwegen der Erling Haaland sich vor dem Turnier verletzt und ausfällt, dann wird es auch Norwegen merken. Also in Deutschland ist es jetzt momentan eben so ein bisschen das Problem, dass diese Weltklasse, die man zum Beispiel 2014 hatte, wo mit Reus damals, der auch in einer Top-Top-Form ist, ausgefallen ist, du das kompensieren konntest, wird es jetzt schwierig. Also ich muss auch sagen, ich würde das Turnier auch ungern ohne Musiala bestreiten wollen. Und ich hätte auch gerne Kai Havertz dabei, weil das auch einfach 2 Unterschiedsspieler sind, die einfach Chancen kreieren können, die für Tore sorgen können, die für besondere Momente sorgen können. Aber beim Kimmich-Faktor kommt halt noch viel mehr dazu, eben auch dieser Capitano-Faktor. Und dann muss man schon sagen, wenn man das so ranken würde, welcher Ausfall am schwersten wiegen würde für das Team, wäre das tatsächlich der Kimmich-Ausfall, weil du mit ihm natürlich trotzdem auch 2 Positionen auf hohem Niveau bekleiden kannst, die Rechtsverteidiger und die Zentrale, wenn da mal alle Stricke reißen sollten. Ja. Und 2014 war es für mich brutal der Lahm-Faktor, als er vom defensiven Mittelfeld zum Rechtsverteidiger wiedergezogen wurde im Viertelfinale. Und ich traue Kimmich eine ähnliche Rolle wie Lahm vor 12 Jahren, dann auch Kimmich jetzt bei der kommenden WM zu.
Er wird sich das selber auch zutrauen, denn das Selbstbewusstsein ist bei ihm natürlich auch riesengroß. Aber diese Schwankungen, die ja trotzdem in dem Team der deutschen Mannschaft drin sind, du hast die Verletzten angesprochen, die dann zurückkommen. Ist das was, was dir Mut macht, dass vielleicht diese Schwankungen auch dann zu kompensieren sind, dass sie dann vielleicht auch in allen Spielen, ja, nur mit noch mehr Wille, Leidenschaft, Emotionen reingehen und diese Gegner vielleicht auch nicht unterschätzen und vor allen Dingen, selbst wenn sie es tun, dann spielerisch einfach nochmal so stark sind, dass selbst das dann nicht ins Gewicht fiel?
Ich bin einfach sehr gespannt, wie diese WM dann verlaufen wird. Es wird ja wieder viele Faktoren. Ich meine, es ist jetzt das erste Mal ein Turnier so groß wie noch nie mit jetzt ja den 48 Mannschaften dazu 3 Kontinente, wo es auch klimatisch wahrscheinlich riesige Herausforderungen geben wird. Also es gibt noch so viele Unwägbarkeiten, die auch Prognosen heute sehr, sehr schwer machen. Das Wichtigste wird einfach sein, wie sind die Spieler im März, April, Mai drauf? Kommen die Bayern-Spieler vielleicht, wir dürfen ja nicht vergessen, 2014 kam man aus dem deutsch-deutschen Finale 2013. Also ja. Deutschland war an einem mega, mega Höhepunkt mit Bayern und Dortmund. Bist du das vielleicht dieses Jahr auch? Kommen vielleicht mal wieder zwei deutsche Teams in der Champions League sehr weit und haben dann einfach brutales Selbstvertrauen? Kommt ein Wirtz bei Liverpool immer besser rein? Kommen die Verletzten in Topform zurück? Spielt sich vielleicht noch jemand in den Vordergrund? Wir nehmen mal Uwe Traogo, den noch gar keiner auf dem Zettel hatte, der gestern ins Spiel kommt und ein Tor erzielt. Elmaler war jetzt schon dabei. Lennart Karl performt bei der U21. Tom Bischoff ist eine große Überraschung bei FC Bayern München. Nathaniel Brown bei der Eintracht, der sehr viel Spaß macht. Also es ist momentan irgendwie gefühlt, finde ich, kann man eine Vorfreude entwickeln auf dieses Turnier, weil jetzt auch mal dieser Druck von gestern weg ist. Und Rudi Völler war danach noch beim ZDF und hat was ganz Spannendes erzählt, das stimmt. 2001 musste Deutschland ja in diese Relegation, nenne ich es jetzt mal, in die Playoffs gegen die Ukraine. Ja. Das war aber 3 oder 4 Wochen nach dem letzten Gruppenspiel, wo man es verpasst hatte. Jetzt hättest du 4 Monate warten müssen, bis diese Playoffs stattfinden gegen Gegner X oder Y. Und du kannst dir vorstellen, was das in einem Fußballland wie Deutschland bedeutet hätte, was die nächsten 4 Monate rund um die Nationalmannschaft für einen Druck ausgeübt worden wäre, bis dann dieser Tag gekommen wäre. Und deshalb, jetzt kann man sich auch mal entspannt zurücklehnen, sich jetzt kümmern um organisatorische Dinge. Das wird auch eine Herausforderung. Und dann gucken wir mal, wie die Form der Spieler im Frühjahr ist. Ich weiß, du liebst die Glaskugel.
Ah, natürlich.
Aber noch nicht reingucken.
Dann lassen wir das erstmal noch, weil wir ja auch erstmal abwarten müssen, wer denn vielleicht als Gegner zugelost wird. Aber wenn du sagst, wir können uns um Organisatorisches kümmern, also der DFB, denken die das Turnier wieder vom Ende, wie Oliver Bierhoff 2018 mit der Quartierwahl, wo das ja in Moskau ziemlich in die Hose gegangen ist, dieser Plattenbau da.
Das ist eine sehr spannende, damit habe ich mich jetzt ehrlicherweise noch nicht beschäftigt, aber sind wir trotzdem mal ehrlich, wenn Deutschland zum Turnier fährt, dann wird Deutschland niemals zu einem Turnier fahren und sagen, sie gehen da als Tourist hin. Also das lässt das Selbstverständnis nicht zu. Und ich finde, wir haben ja auch 2024 bei der EM trotz allem eine Sache gesehen. Diese Mannschaft kann sich in einem Turnier entwickeln und gegen Spanien, ich will jetzt nicht nur auf das Handspiel da eingehen, aber gegen Spanien waren es am Ende über diese 120 Minuten Nuancen, die sozusagen zwischen diesen beiden Teams lagen. Mhm. Und vielleicht schlägt das Pendel bei der Weltmeisterschaft dann auch mal wieder in die andere Richtung aus. Was das Hauptziel aber jetzt mal sein muss, finde ich, ist ein gutes Turnier zu spielen. Ja. Es darf jetzt halt einfach kein Vorrunden ausgeben, das ist völlig verboten. Und wenn man dann mit einer Leistung wie vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren gegen Spanien ausscheidet, dann glaube ich, wird es hier niemand geben, der Mannschaft einen Vorwurf macht. Aber es wird einfach wichtig sein, einfach mal wieder eine gute Vorrunde hinzulegen und sich mal wieder im Laufe einer Weltmeisterschaft zu steigern. Weil wir haben jetzt in den letzten 2 Weltmeisterschaften gerade mal 2 Siege eingefahren. Und das ist einfach zu wenig, auch für den Anspruch, den man hat.
Und auch zu wenig für das Attribut, was Deutschland ja immer hatte. Wir sind eine Turniermannschaft. Das ist eine der großen Weisheiten meiner fußballerischen Kindheit, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist, die sich immer, immer steigern kann mit zunehmender Turnierdauer. In der Qualifikation hat sie es bewiesen.
In der Quali hat sich bewiesen und eine ganz spannende Statistik hat mich heute ein X-User darauf hingewiesen, habe ich danach geguckt. Deutschland hat die 2 meisten WM-Tore von allen Nationen. Ja. Meine hinter Brasilien ist mit 232. Also ich glaube schon, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist und jetzt muss man das auch mal wieder auf die WM übertragen und da die Stärken aktivieren. Und sind wir mal zum Beispiel ehrlich, wenn man auch auf 2022 guckt, das war ja trotzdem dieses Ausscheiden, wenn man sich alle statistischen Werte angeguckt hat, war ja ein groteskes Ausscheiden, das ja völlig unnötig war. Und das muss diesmal einfach vermieden werden. Und da geht es vor allem um das erste Spiel bei dem Turnier, da musst du einfach mal wieder dann Statement setzen, wie es dir 2006 gelungen ist gegen Costa Rica, mhm. wie es dir 2010 gelungen ist gegen Australien beim 4-0 und wie es dir 2014 gelungen ist mit einem 4-0 gegen Portugal. Mhm. Weil dieses Eröffnungsspiel, das kann dich, oder sogar, wenn wir noch weiter zurückgehen, 2002 mit dem 8-0 gegen Saudi-Arabien, das ist ein Ergebnis, egal wie stark deine Mannschaft ist, ja. das weckt so einen Glauben, das setzt solche Kräfte frei. Und der umgekehrte Weg, den zum Beispiel Argentinien ging, von der Niederlage gegen Saudi-Arabien zum WM-Titel, der ist dann doch eher, glaube ich, das sage ich jetzt mal aus dem Kopf heraus, das ist, glaube ich, nicht der üblichste aller Wege. Nee,
das stimmt. Spanien 2010 gegen die Schweiz zum Auftakt. Das war auch so ein Ding. Aber wo du die Glanzstunden ansiehst, 1990, Deutschland, 4-1 gegen Jugoslawien. Ich erinnere mich noch sehr gut. Lothar Matthäus mit seinen zwei Toren.
Und damals war, ich meine, das war ja ein Duell zweier Favoriten oder Favorit gegen Geheimfavorit. Also Jugoslawien, das war ja eine richtig starke Truppe.
Das war wirklich, und das hatte auch keiner so erwartet in der Deutlichkeit. Und das hat ja dann diese Initialzündung gebracht fürs ganze Turnier. Und wenn es jetzt wieder so gehen würde mit Gruppentopf 1 oder Lostopf 1, ist es ja zumindest schon mal ein kleines Ziel erreicht worden, dass die Gruppe nicht zu schwer werden dürfte.
Wobei ich ja auch die bei der WM 2022 nicht ganz so schwer, also ich meine, das Bittere war einfach diese Niederlage gegen Japan, aber man ist 2018 und 2022 nicht an schwierigen Gruppen in der Gesamtheit gescheitert, sondern ich glaube einfach, und das wird wieder die große Kunst werden für Julian Nagelsmann, diese richtige Mischung im Kader zu finden. Das sagen ja auch immer die 2014er Jungs, selbst die nicht gespielt haben, hatten aber immer das Gefühl, sie gehören zu dieser Gruppe dazu. Und ich glaube, diesen Spirit, den braucht es, weil dieses Turnier in Katar, das war ja eins, wo man auch das Gefühl hat, das ganze Land war froh, dass es endlich vorbei ist und sie sich damit nicht mehr beschäftigen müssen. Das war, also ich glaube, es gab viele Länder, die auch diesem Turnier gegenüber kritisch gegenüberstanden, aber ich glaube, es war in keinem Land weltweit eine solche Anti-Haltung gegen dieses Turnier in Katar. Und das wird jetzt 2026, glaube ich, bei diesem Abenteuer Mexiko, USA, Kanada schon etwas anders sein. Politische Lage in den USA jetzt mal hin oder her. Ja. Das sind natürlich schon ein paar Bauchkrummler, aber ich glaube, die Akzeptanz für dieses Turnier ist auch bei den deutschen Fans jetzt wieder eine andere.
Mhm. Und Nico Schlotterbeck hat das Ziel ja schon ausgegeben. Ich will zur WM fahren, um das Ding zu gewinnen, muss er natürlich auch sagen. Und Selbstvertrauen ist auch gut. Und wenn Kimmich dabei ist, haben wir ja eben festgestellt, dann sind wir guter Dinge. Ich frage dich jetzt nicht nach deinem Tipp. Du hast gesagt, Glaskugel heute nicht. Dann lassen wir sie heute auch mal im Schrank. Und ich sage stattdessen, Christopher, vielen Dank.
Vielen Dank, Malte.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.